Menschen hinter Puppen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hände hoch.
Und damit Bühne frei für die zweite Staffel.
Wir freuen uns außerordentlich, heute mit einem Künstler ins Gespräch kommen zu können, dessen Herz im Doppel schlägt für das Musiktheater und die Puppenspielkunst. Als Regisseur inszeniert er im deutschsprachigen Raum an den großen Bühnen. Er baut Puppen, spielt selbst und ist nicht zuletzt auch Musiker und Österreicher. Herzlich willkommen, Nikolaus Habian.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Kurz eine räumliche Verortung für unsere Zuhörerinnen da draußen. Wir sitzen hier im Tonstudio der Hochschule auf dem Campus in Berlin-Mitte. Das Semester hat begonnen und es liegt künstlerischer Tatendrang in allen Fluren. Du bist ja selber ein sehr umtriebiger Künstler. Sag mal, wo kommst du eigentlich gerade her, Nikolaus? Und was bringt dich genau nach Berlin?
Also jetzt gerade komme ich aus dem Hotel, weil ich bin gerade in Berlin, um am Deutschen Theater mein Herzstück zu spielen, F. Zavrel, erbiologisch und sozial minderwertig, und hatte gestern die 627. Vorstellung.
Das ist völlig verrückt.
Und die dritte am DT.
Genau. Völlig verrückt, Nikolaus. Du spielst das über 10 Jahre,
Seit März sind 12 Jahre.
Kannst du uns einmal ganz kurz dieses Stück einordnen, was ja sehr besonders ist, auf thematischem Background?
Ja, also das ist die Lebensgeschichte von Friedrich Zavrel. Und Friedrich Zavrel war ein ganz wichtiger Zeitzeuge zum Thema der NS-Kindereuthanasie in Österreich. Und im Zuge dieser Zusammenarbeit mit ihm, weil mit ihm gemeinsam habe ich dieses Stück entwickelt, habe ich mich auch sehr angefreundet mit ihm. Also Friedrich war ein ganz enger Freund und deswegen liegt mir dieses Stück natürlich sehr emotional am Herzen. Und ich glaube auch, dass dieses Stück leider gerade von Jahr zu Jahr wichtiger wird, wenn man sich einfach die Entwicklungen anschaut. Und ich spüre einfach, dass dieses Stück vor 10 Jahren noch nicht so relevant war. Ich meine, es war schon sehr relevant, aber ich glaube, jetzt ist es noch stärker und ich bin sehr froh, dass ich das spielen kann.
Ja, fantastisch. Ist ja auch eine tatsächlich sehr traurige Entwicklung, dass es so ist, aber umso besser, dass diese Puppen tatsächlich da wie so auch einen Dialog aufmachen können, oder?
Ja.
Dass man eben über dieses Material auch andere Themen anders greifen kann und vielleicht auch eine Offenheit für bestimmte Themen einfach im Publikum erwecken kann.
Ja, absolut. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ich diese Geschichte nicht ohne Puppen so erzählen könnte. Also da spielt natürlich das Medium Puppe eine ganz essentielle Rolle.
Wie bist denn du zu dem Stoff gekommen? Also war dann klar, als du das irgendwie entdeckt hast für dich, das ist ein Sujet, an dem ich mich arbeiten will, das muss ich auch mit Puppen machen? Oder wie war so der Approach?
Das war lustig. Ich habe ja eigentlich ein ganz anderes Stück. Ich hatte den Stoff Frankenstein im Kopf und wollte eigentlich so eine Performance entwickeln, wo die Performance ist, dass ich live vor Publikum eine Puppe baue und dann mit dem Publikum diese Puppe beseele. Und im Zuge der Recherche eben über Frankenstein, ich finde ja, Frankenstein wird ja ganz oft als Horrorroman oder so abgetan, aber es ist ein hochphilosophischer, unglaublich toller Roman oder toller Gedankenkonvolut über Verantwortung und gerade auch in der Medizin, über Verantwortung, Herkunft, ein Experiment wagen und dann nicht die Verantwortung übernehmen und dadurch wird erst etwas zu einem Monster. Also für mich ist ja Dr. Frankenstein immer das viel größere Monster als die Kreatur. Ich bin dann über die Recherche irgendwie, wo verlässt die Medizin ethische Grenzen oder so, bin ich natürlich dann in die NS-Medizin in der Recherche gerutscht und bin dann so auf den Fall von Dr. Heinrich Gross gekommen. Dr. Heinrich Gross war Oberarzt auf der Kindereuthanasieabteilung am Spiegelgrund. Das war die zweitgrößte Euthanasieanstalt im gesamten Dritten Reich. Die war in Österreich und ich wusste davon gar nichts. Also ich wusste nicht, wer Dr. Heinrich Gross ist. Ich war dann so schockiert, wie ich das dann gelesen und für mich herausgefunden habe, dass das ein Verbrecher war von einer Art und Weise wie beispielsweise Aribert Reim oder Dr. Mengele. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass der nie flüchten musste, der musste nie, also der ist einfach, ohne dass er je verurteilt wurde, ist er 2005 im 91. Lebensjahr verstorben. Als freier Mann und hochdekoriert in Österreich, komplett absurd. Und so kam ich dann auf diesen Stoff und dann wollte ich aber keine Geschichte machen über einen Täter. Mhm. Weil ich finde das zum Beispiel, wenn man so drüber nachdenkt, das ist so unfair. Wenn ich jetzt nämlich, ich mache immer gerne dieses Experiment, ich sage immer einen Namen, Elizabeth Stride. Mhm. Keiner weiß, wer das ist. Wenn ich aber sage, dass Elizabeth Stride das dritte Opfer von Jack the Ripper ist, dann weiß, kennt sich jeder aus.
Also du wolltest sozusagen Jack the Ripper kein Podium bieten?
Ganz genau. Ich wollte nicht, dass Dr. Gross die Hauptfigur dieses Abends wird.
Ja.
Und dann bin ich eben im Zuge der Recherche auf Friedrich Zavrel gestoßen und das war
und dann
das große Glück.
Und dann hast du quasi ihn versucht zu kontaktieren?
Genau, habe ihn 2011 kennengelernt und dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir uns einen Termin ausgemacht. Das war dann der 6. September 2011.
Mhm.
Und da haben wir uns quasi dann kennengelernt. Und am nächsten Tag hat er mir dann die Zusage gemacht, dass er mit mir an dem Stück gemeinsam arbeiten möchte.
Und dann erzählst du seine Geschichte.
Genau.
Dort an diesem Abend und hältst ihn dadurch irgendwie auch lebendig.
Ja, das ist interessant. Das hat man mir damals, wie das Stück rausgekommen war, Friedrich hat das Stück ja erlebt und hat das ja auch oft gesehen, war auch oft danach noch für Podiumsdiskussionen noch dabei und so. Und das haben mir damals schon viele Leute gesagt, irgendwie so quasi mit dem Stück lebt er weiter. Das wollte ich aber damals nie hören, weil ich einfach den Gedanken an den Tod von Friedrich, das habe ich weggeschoben. Und erst jetzt, ich meine, jetzt ist er auch schon lang tot, 2015 ist er gestorben. Und erst jetzt kann ich diesen Gedanken irgendwie annehmen und kann ihn auch irgendwie stolz bejahen und kann sagen, ja, ich erzähle für Friedrich die Geschichte weiter, weil das war ihm ganz wichtig. Mhm. Und er hat auch sein Gewand der Puppe vermacht. Also das ganze Stück ist ja dokumentarisch, also jeder Name, jede Jahreszahl stimmt und besteht auch zum größten Teil aus Zitaten oder Gerichtsprotokollen oder Interviews. Und das bringt nochmal irgendwie einen ganz starken, diesen dokumentarischen Aspekt eben, dass die Puppe seine Brille trägt, sein Sakko, seine Weste, sein Stock.
Verbindung.
Ja, das finde ich spannend, weil du hast eingangs gesagt zu diesem Stück, dass klar war, dass mit Puppen gemacht werden musste. Wann, in welchem Moment war das klar? War das von Anfang an klar? Oder
es war von Anfang klar, weil ich generell in der Zeit, also das war 2011, 2012, da habe ich sowieso nur mit Puppen gearbeitet. Also das war für mich ganz wichtig, irgendwie zu erforschen und auszuprobieren. Und ich kann es mir bis heute nicht anders vorstellen. Also ich würde auf jeden Fall für so einen Stoff immer zu Puppen greifen, weil ich glaube, dass das auf eine ganz gewisse Art uns einerseits es erleichtert, dieses Thema zu verarbeiten und auf der anderen Seite aber umgeht es unsere natürlichen Abwehrmechanismen. Normalerweise, wenn wir ungefiltert, ohne einen emotionalen Schutzschild uns die Nachrichten anschauen, dann müssen wir uns ja eigentlich nachher sofort aus dem Fenster stürzen.
Werden wir wahnsinnig, ja.
Genau. Und ich finde, es gibt ja nichts Schrecklicheres auf der Bühne als ein Kind, das misshandelt wird vor unseren Augen. Das ist etwas, das wollen wir nicht sehen oder so. Und es gibt eine Szene, da wird der kleine Friedrich Zavril vom großen, also vom Dr. Gross, wird der geschlagen, von einem Hocker runtergeschlagen. Und das ist ein furchtbarer Vorgang. Und wenn ich das jetzt mit einem Kinderdarsteller hätte, und das wäre der genialste Kinderdarsteller, den es gibt, wir würden sofort darauf achten, wie wird diese Ohrfeige hergestellt, weil wir sofort uns instinktiv dran klammern, es ist nur Theater, es ist nicht echt. Ich schaue jetzt genau hin, das Kind klatscht in die Hände oder so, passiert ja auch nichts, darf ja auch gar nichts passieren. Also wir versuchen sofort aus dem Theatermodus rauszugehen und sofort zu entlarven. Und bei der Puppe passiert das eben nicht, weil wir einerseits uns sagen, es ist ja nur eine Puppe und andererseits haben wir aber akzeptiert vor Viertelstunde vorher in dem Stück, dass dieses Objekt aus Stoff und Puppenwatte und Teddybäraugen, da einigt sich ja das Publikum kollektiv darauf, dass wir das jetzt als Lebewesen ansehen. Und dadurch trifft es uns dann emotional natürlich komplett stark, weil wir uns nicht auf der einen Seite nicht abschirmen, aber auf der anderen Seite trotzdem sagt unser Hirn, es ist nur eine Puppe. Also die Gewalt, die physische Gewalt ist echt an dieser Puppe. Und ich glaube einfach dadurch, das klingt jetzt sehr kompliziert, aber ich glaube einfach dadurch, wird es für uns emotional, hat es einen vollen Impact eigentlich.
Ja.
Und fast noch einen größeren. Ich meine, du kannst auch einem Quader sagen, das ist jetzt das Kind und volle Kanne auf den eindreschen.
Natürlich.
Oder du kannst es nur beschreiben und unser Hirn macht das, den Rest.
Genau.
Weil wir sind viel brutaler als jeder
Vorgang
auf der Bühne. Man muss es nur antipsen und das ist gar auch die Kunst des Puppentheaters, eigentlich die Fantasie der Menschen dort unten anzuknipsen, weil sie machen ja die Leerstelle, sie füllen die Lücke. Ne?
Ich habe das einmal gesehen, das war Macbeth mit Gemüse. Und da gibt es ja diese unglaubliche Stelle, wo die Macduff-Kinder umgebracht werden. Das ist ja einfach nur heftig. Aber das ist oft auch, ist es auf der Bühne oft unfreiwillig in irgendeiner Form lächerlich, weil man sich irgendwie schützen will. Und ich habe nie wieder so eine emotionale Szene gesehen wie die, das waren Babykarotten. Und Macbeth, es war eine Soloshow und der Schauspieler und Objektspieler, das war Macbeth, der einfach kocht und grillt.
Oh
und
Gott.
Die Macduff-Kinder waren die Babykarotten. Ich hätte mir das ja vorher, ich hätte mir das ja nicht vorstellen können, dass man zu Babykarotten, dass das so.
Sofort, oder?
Ja, dass das emotionale so emotional Bindung. Stark wird. Ich meine, es klingt jetzt so in der Erzählung, denken sich vielleicht einige, ja, es ist eigenartig, aber es war wirklich in dem Moment, die wurden entzückend bespielt und dann zerschnitten. Und das hat unglaublich wehgetan.
Das glaube ich.
Sag mal, Puppenspieler, Musiker, Puppenbauer, Regisseur, wenn du dich jetzt jemanden vorstellst, hallo, ich bin Nikolaus Havian, ich bin, was würdest du da sagen?
Womit ich sage immer, ich arbeite am Theater.
Ah ja, okay.
Das so. Ich finde auch irgendwie, ich bin so ein großer Kämpfer gegen Schubladen.
Yes!
Ja, und ich finde das immer so, also es ist ganz lustig, ich weiß nicht, das wird vielleicht in Deutschland auch so sein, in Österreich habe ich jedenfalls oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man nicht genau eingeordnet werden kann, dann verunsichert man und dann wird man mal abgelehnt. Und das Lustige ist, ich habe ja meine Karriere im Puppenspiel öffentlich gestartet eigentlich, also bin über das Sprechtheater mit Puppen da reingekommen, was aber irgendwie viele nicht wussten, ist, dass ich ja eigentlich studierter Opernregisseur bin. Ja. Also das habe ich wirklich am Papier, das habe ich 4 Jahre lang studiert. Genau, Puppenspiel habe ich ja nicht studiert, da bin ich ja Autodidakt und mit Neville Trenter und so.
Naja, aber über das Workshop-System rein.
Ganz genau, also genau. Also ich würde sagen 100% Praxis.
Ja.
Und das Lustige war dann, wie ich dann angefangen habe, Opern zu inszenieren, hieß es dann immer gleich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, jetzt will der Puppenspieler so. Und ich mir gedacht habe, das habe ich studiert, das andere habe ich gar nicht studiert. So. Also ich fand das irgendwie lustig, aber heute lache ich ein bisschen drüber.
Ja, es macht auch einfach viel zu, oder? Wenn du sagst, ich bin das, dann...
Ja, absolut. Ich finde, das beginnt ja schon in unserem Schulsystem.
Ja, voll.
Ich musste mich entscheiden, ich glaube in der 6. Klasse, also das ist, also wir fangen ja quasi, wir zählen ja die Volksschule bis 1, 2, 3, 4 und dann starten wir wieder mit 1, mit Gymnasium.
Mhm.
Genau. Also da, mit 16 muss man sich entscheiden zwischen musikalischer Erziehung und, also Musikerziehung und bildnerischer Erziehung, also Zeichnen und Musik.
Und ich da find, muss man das, sich entscheiden.
Muss man sich entscheiden und das finde ich so...
Du meinst nicht.
Man verzeiht mir, wenn ich so sage, aber das ist so deppert. Ich glaube auch einfach ganz fest an den absoluten Nutzen von einem breiten allgemeinen Spektrum, Allgemeinwissen. Weil das bringt einfach so viel.
Du hast irgendwann mal in einem Podcast gesagt, dass irgendein Professor von dir meinte, der Regisseur müsste der größte Dilettant sein,
ja,
weil
genau.
er von allem so ein bisschen
ja, aber
alles
das stimmt.
Ein bisschen
ja, absolut.
Muss. Da musste ich sehr lachen, weil es stimmt.
Es stimmt. Also man muss ja von allem so ein bisschen Ahnung haben, weil das ist auch interessant, so, weil heutzutage auch gerade so viel über den Beruf des Regisseurs so gesprochen wird. Und ich finde das ja auch so spannend, dass man zum Glück jetzt beginnt so sich ein bisschen von diesem seltsamen Gedanken des Masterminds zu verabschieden. Mhm. So in Wirklichkeit sind wir ja nur das Korrektiv von außen. Das ist ja unser Arbeitsbereich. Ich lieb's ja auch viel mehr von Arbeitsbereich zu sprechen als von Hierarchie, sondern ich finde einfach, es ist einfach
kommt
ein Arbeitsbereich.
Kommt jeder mit seinen Superpowers, oder? Und
genau.
Das muss man irgendwie zusammen.
Genau, wir müssen das zusammenleben, aber da stellen wir uns ja auch nicht drüber, sondern es ist einfach unsere Aufgabe.
Genau.
Und deswegen müssen wir es einfach verstehen. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert. Das heißt ja nicht, dass wir es herstellen. Mhm. Ja, ich meine, natürlich nützt es mir manchmal, wenn ich natürlich
ich muss wissen,
beide
was
Seiten
sind
kenn.
Impulse beim Puppenspiel oder wo brauchst du eine Gegenbewegung?
Genau.
Und
oder was für ein Feedback brauche ich jetzt oder welches Feedback nützt mir jetzt einmal gar nichts?
Ja. Hey, liebe Leute, bevor wir hier traditionell weiter in diese Tour de Talk von Hände hoch einreiten, würde ich vorschlagen, dass wir uns noch einmal kurz dehnen und stretchen in unserer Speedrunde.
Mhm. Aha. Ja, die funktioniert so. Wir beginnen Sätze, die du spontan beendest.
Okay, okay.
Ja, Spielregel ist klar. Gut, wunderbar. Dann sagen wir jetzt, auf die Plätze, fertig, Hände hoch.
Speedrunde. Antworten aus dem Bauch heraus.
Dorthin reise ich mit meiner Zeitmaschine.
Irgendwo in die Jahre Ende 1780 herum, weil ich würde wahnsinnig gern Wolfgang Amadeus Mozart kennenlernen.
Ah.
Diese Sprache liegt mir.
In Fremdsprachen bin ich leider sehr schlecht. Ich würde sagen, die Sprache der Musik.
Auf dem Rummel steht das auf meiner To-Do-Liste.
Alle Geisterbahnen, alle verfügbaren Geisterbahnen.
Ein Freund im Geist. Hier fühle ich mich zu Hause.
Umgeben von lieben Menschen und auf der Bühne.
Bin ich allein im Wald, kommt mir folgender Gedanke.
Welchem Vogel antworte ich als erstes?
Ich strande auf einer einsamen Insel. Diese Fähigkeit hilft mir weiter.
Mich wegzuträumen.
Yes.
Komm mir nicht mit.
Schubladen.
So behalte ich im Sommer einen kühlen Kopf.
Kaltbaden.
Sehr gut. Hier pfeife ich privat am liebsten.
Beim Kochen und Staubsaugen.
Dankeschön, danke, danke, danke für die richtig gemachte Speedrunde. Hey, wie viele Geisterbahnen gibt es im Prater?
4.
Ah, du kennst sie genau?
Ja. Ja, ich weiß immer, wenn sich was ändert. Ich bin ein absoluter Geisterbahn-Freak.
Echt? Bist du häufiger im Prater?
Ich fahre also mindestens zweimal im Jahr mit allen Geisterbahnen. Ja, es gab, die ist jetzt renoviert worden. Das ist die älteste Geisterbahn im Prater. Die war ganz lang komplett baufällig. Und mein Traum war ja immer irgendwie, dass ich irgendwann denen anbiete, dass ich da die Geister baue. Ich wollte die Geister, das waren so ganz alte mechanische Sachen. Jetzt ist sie renoviert worden, jetzt hoffe ich, dass sie gut renoviert wurde. Also jetzt, ich werde sehen. Also.
Gibt es Ansager in Geisterbahn?
Ja. Es gibt da eine Geisterbahn, die ist gleich am Anfang, da ist dieser mechanische Gorilla draußen. Und dieser Ansager, den liebe ich, den parodiere ich auch manchmal. Der ist wirklich, der
klickt rein.
Der macht dann so. Treten Sie näher, kommen Sie näher, Vampire, Geister, Ghule, Wesen aus der Zwischenwelt. So, und das ist einfach großartig.
Sag mal, du stellst dich mit deinen Figuren auch immer wieder spontanen Impro-Momenten?
Ja.
Und brillierst mit echt einer riesigen Schlagfertigkeit, auch bei so wirklich großen Live-Events vor Kamera und Live-Übertragung. Macht die Puppe schlagfertiger oder ist das Nikolaus, der ziemlich schlagfertig ist?
Ich glaube schon, dass die Puppe mir da eine Freiheit gibt, weil sie natürlich in gewisser Weise mir eine Distanz auch davon ermöglicht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn Puppen das Publikum beschimpfen, dann, also wirklich in 99,99 Fällen, liebt das Publikum das. Wenn ich das jetzt tun würde... Glaube ich nicht.
Macht die Puppe sein paar Filter weg auch, dass man einige so innerliche Moralfilter weg.
Absolut. Also ich habe zum Beispiel ein Stück, das kommt auch ans TT, über Karl Böhm. Und da gibt es eine Stelle, wo Karl Böhm mit dem Orchester probt. Karl Böhm ist einer der berühmtesten Dirigenten, ist auch Grazer gewesen. Der hatte eine ziemliche Nähe zum NS-Regime. Und in diesem Stück geht's um die große Frage, inwieweit man den Mensch vom Künstler oder von seinem Werk trennen kann oder auch trennen muss. Und es geht um Mitläufertum. Und es ist ganz spannend, Böhm war ja dafür bekannt, bei den Proben äußerst unangenehm zu sein. Und es gibt da eine Stelle, da wird einfach mit dem Publikum improvisiert. Also da verwende ich lauter Böhm-Zitate aus Proben. Und der hat ja so eine unglaublich so was quengelnd Raunziges gehabt. Und da geht es aufs Publikum, also da wird das Publikum mutiert plötzlich zum Orchester und wird angesprochen. Und da zum Beispiel, das lieben die Leute, je bösartiger das wird, sagt dann Böhm, nein, die Flöten haben keinen Rhythmus, die Flöten, ich sag das seit der ersten Probe und die Pauke, Herrgott, da hauen sie beim Auftakt, hauen sie auf die Pauke. Also so geht's los und es ist wirklich unangenehm.
Apropos Rhythmus, Puppe ist ja quasi purer Rhythmus.
Absolut.
Ne? Und du musst ja sehr, du baust es durch, du improvisierst es über Rhythmus. Die Puppe hat in sich einen Rhythmus, jede Puppe auch einen unterschiedlichen.
Oh ja.
Man schreit für Puppe auch für unterschiedliche Puppenarten. Ist das die Verbindung für dich zur Musik oder vereinst du da zwei Superpowers, die du eh in dir hast?
Nein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel mit Opernsängerinnen und Sängern eine Oper arbeite, wo Puppen gespielt wird. Zum Beispiel, ich habe in Basel den Barbier von Sevilla gemacht und wirklich jede Rolle mit Puppe besetzt. Und die Sängerinnen und Sänger, die vorher noch nie mit Puppen gespielt haben, haben das innerhalb dieser 6 Wochen gelernt. Mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die auch noch nie vorher mit Puppe gespielt haben, die nicht aus der Musik das nehmen, für die war das schwierig, den Rhythmus zu finden, also zu realisieren, dass man sich einen eigenen Rhythmus bauen muss, dass man sich in der Sprache einen Rhythmus bauen muss, dass man sich in Gedanken einen Rhythmus bauen muss und dann diesen Rhythmus in die Bewegung umsetzen muss.
Und hast du da auch Pros mit an den Puppen?
Ja, also ich habe die Manuela Linsheim immer eigentlich bei den Projekten
dabei. Sie hast du dabei eigentlich, ne?
Genau, und das ist auch so lustig jetzt bei dem letzten Projekt. Wir haben an der Semperoper Orfeo von Monteverdi gemacht, auch mit ganz vielen Puppen.
Erste Oper überhaupt.
Ja, ganz genau. Und das war auch eine wunderschöne Arbeit. Und da war das so lustig, weil ich habe damals die Manuela zum Puppenspiel gebracht. Die war vorher Schauspielerin. Und die Manuela unterrichtet das jetzt auch in Wien. Und es war dann in der Produktion ein Schüler von ihr, der Angelo Conzett. Und dann habe ich so gesagt, das ist jetzt so die nächste Generation. Mhm. Und dann habe ich gesagt, in irgendeiner Form bin ich von Angelo der Großvater.
Ja. Gut, ja dann wollen wir den Gesprächsstaffelstab weiterreichen.
Sehr gerne.
Okay, also zum Abschluss der ersten Staffel in Folge 10 haben wir diesen Gesprächsstaffelstab nämlich eingewickelt und in den Schrank gepackt.
Genau, damit er nicht einstaubt. Hier liegt er nun also. Moment, hier ist er. Wie neu und er hat nur auf dich gewartet.
Und nun wird er dir übergeben. In Form einer Frage von Markus Joss. Markus Joss ist Professor für Puppenspiel und Leiter der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst an der Ernst Busch. Achtung, hier kommt...
Die Frage des vorherigen Gasts.
Lieber Nikolaus Habian, hier meine Frage an Sie von mir, Markus Joss. Ich bin immer sehr beeindruckt, wie Sie mit Ihrer Sprache umgehen, wie Sie Ihren Bühnenfiguren eine je eigene Stimme geben und wie differenziert Sie das machen. Meine Frage, wie finden Sie zu dieser Stimme oder sagen Sie Sprachmaske dazu oder Charge? Und die zweite Frage, wie gelingt es Ihnen, diese Stimme, diese Spezifik auch nach langer Zeit zu reproduzieren? Wie halten Sie die Stimme fest?
Ah, das ist eine gute Frage. Die Stimme kommt bei mir irgendwie von selbst. Also es ist so, wenn ich die Puppe baue, gibt es irgendwann so diesen Moment, also manchmal baue ich Puppen einfach ins Blaue, da weiß ich nicht genau, was das wird. Ich habe da Tonklumpen und arbeite dran herum und schaue, was es wird. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich die Augen einsetze. Und dann weiß ich genau, was das ist, wie der oder die drauf ist, wie sie spricht. Also das kommt, das ist einfach da. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie lang sitze und mir das überlege, sondern das ist da. Das kann ich nicht beschreiben. Und es ist dann auch so, wenn ich dann in diese Puppe schlüpfe, dann ist es so, als hätte ich mir mit der Puppe quasi wie einen Handschuh, hätte ich mir die Stimme auch angezogen. Also das ist irgendwie in dem Kopf oder in meinem Kopf, das weiß ich nicht so genau, ist das irgendwie verankert. Aber wenn das mal da ist, ist es da. Also da kann die Puppe 4 Jahre im Schrank liegen und dann hole ich sie wieder raus und das ist diese Stimme.
Und fühlt es sich so an wie so, ah, da ist er, so eine Verbindung?
Ja,
oder?
Ja, es gibt schon auch Köpfe, wo ich, glaube ich, das nicht so schnell finde. Also das ist auch bei Köpfen, die ich selber gebaut habe, da gibt es dann so Köpfe, da stört mich dann noch irgendwas. Da habe ich dann irgendwie, da stimmt was nicht. Entweder ist der Ausdruck zu langweilig oder es ist irgendwas so. Und dann muss ich die auch manchmal wirklich ins Regal zurückstellen und muss die da mal ein bisschen sitzen lassen und dann lang an was anderes denken und dann so ein paar Wochen später oder Monate später gehe ich dann wieder an diesen Kopf und dann finde ich raus, ah, die Augenbraue, falsch, zack, zack, mache die Augenbraue neu und denke mir, ah, da ist es und dann ist schon die Stimme da.
Also du findest über diese Gesichter zur Stimme und wie findest du eigentlich zu den Gesichtern? Also wie kommen so die Momente, das ist die Augenbraue, das ist die Augenbraue nicht, die muss nochmal weg?
Also ich glaube, ich habe den Puppenblick eingeschaltet. Also ich glaube, wenn ich in Wien so mit der U-Bahn fahre oder einfach so, dann sehe ich manchmal Menschen, wo ich dann irgendwas sehe, was mir dann im Kopf bleibt. Ich vergesse es dann auch wieder und wenn ich dann die Puppe baue und ich habe dann gar nicht irgendwie bewusst das Gefühl, dass ich das wieder zurück, aber dann erkenne ich das oft wieder. Dann denke ich mir, ah, stimmt, die Nase, da ist sie.
Und sag mal, wie viele Puppen hast du so über die Jahre gebaut, was denkst du?
Ja, jetzt sind wir schon um die Mitte 70.
Und hast in deinem Fundus halbfertige, halbgares in allen Entwicklungsstufen?
Ja, also ich habe ein Atelier und einen Fundus und im Atelier, da sind die halbfertigen. Und im Fundus, da sind dann oft auch Puppen, die in einem Stück waren, das schon abgespielt ist, aber die ich irgendwie so mag, dass ich sie nicht ändern kann. Dann gibt es Puppen, die ich so mag, dass sie unbedingt in neue Stücke müssen und dann werden sie natürlich geändert.
Nimmst du die Puppen, wenn sie abgespielt sind in der Produktion an den Häusern, gehören die dann wieder dir?
Ja, das ist mir ganz wichtig. Also ich habe absolute Horrorvorstellung. Ich habe das mal gesehen in einem Theater. Ich glaube, das waren sogar Suse Wächter-Puppen. Wunderschöne Puppen, aber im Fundus natürlich als Probenrequisit missbraucht. Und das hat mir so wehgetan, weil das so ein wunderbares Handwerk ist. Und ich finde ja auch gerade die Puppen von Suse Wächter, die sind ja sowieso, finde ich, jede für sich sind Meisterwerke. Ja, also absolut. Und das hat mir so wehgetan, weil ich mir gedacht habe, so darf man nicht damit umgehen.
Das heißt, das lässt du dir in den Vertrag reinschreiben, diese Puppen gehen danach in meinen Besitz.
Genau, nach Abspielen geht das wieder zurück, weil es nützt ja auch niemanden. Kostüme oder so können weiterverwendet werden, aber die Puppe nützt ja niemanden.
Es sei denn, du arbeitest eben wirklich an einem Puppentheater, wie wir es ja hier in Deutschland auch eben haben, diese Ensemble-Puppentheater, wo ich zum Beispiel auch aus Puppen, Fundi, dann Inszenierung zusammengesetzt
habe.
Die werden ja professionell betreut.
Genau, aber da haben die ja auch einen Sinn.
Richtig.
Aber wenn ich jetzt eine Produktion mache an einem großen Haus, das normalerweise nur Sprechtheater macht und dann macht man da mal eine Puppenproduktion und das Haus hat eigentlich keine Erfahrung mit Puppen, wissen nicht, wie sie mit Puppen umgehen und dann landet es im Fundus, dann kommt irgendwann mal wer in den Fundus und denkt sich, ah cool, das benutzt man als irgendwie als das tote Kind aus dieser irgendwie und dann wird, das ist eine Form von Missbrauch und das will ich nicht, das tut mir dann auch weh, also jetzt nicht jetzt so im Sinn, dass ich jetzt die Puppe für mein Kind halte, aber da steckt einfach große Liebe drinnen, wie die gebaut
Respekt
wird.
Respekt einfach für das.
Genau.
Für
und dann
Medium.
Und dann denke ich mir einfach, solange die Produktion gespielt wird, soll die Puppe diesen Job machen und sobald die Produktion vorbei ist, dann soll die Puppe zurückkommen.
Können wir so ein bisschen vielleicht dann nochmal die Funktionalität von deinen Puppen angucken, weil du hast ja aufs Klappmaul spezialisiert. So, was ist denn das, was dich da anzieht, was dich da so triggert? Vielleicht auch, um den Gedanken weiterzuführen, vielleicht was, was können die, was andere nicht können?
Also das Klappmaul, ich liebe es einfach. Ich war als Kind ein, oder ich bin immer noch ein ganz großer Fan der Muppet Show. Also ich, da bin ich komplett dabei. Dann habe ich auch das Gefühl, dass die Klappmaulpuppe so ein bisschen in unserem Bereich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil sie zu simpel ist. Manchmal wird das halt so ein bisschen in den Varieté-Kabarettbereich gesetzt.
Es ist ein bisschen
gesetzt.
Entertainment, ha?
Ja, genau. Ja,
also
ja,
zu
ja.
viel Muppet Show dann.
Ja, oder eben andere Sachen, also Kabarett und solche Sachen, was ich jetzt absolut nicht wertenden möchte. Also ich finde, Puppentheater gehört in alle Sparten. Und Unterhaltung ist nichts Schlechtes. Ich finde ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist alles Unterhaltung. Auch die schwersten Themen sind Unterhaltung letztendlich. Aber das macht natürlich was mit uns. Aber Ich finde, also was ich so liebe, ist einfach, es ist die, meiner Meinung nach, die simpelste Form der Puppe. Die kann ja nur Mund auf, Mund zu, fertig. Ja. Wenn ich inszeniere, ich liebe es so einfach wie möglich alles zu halten. Ich finde einfach, für mich ist so ein bisschen auch die Definition von einem gelungenen Theaterabend, dass aus ganz wenig ganz viel wird. Und bei der Klappmaulpuppe funktioniert das für mich auch. Man ist so unglaublich schnell in der Reaktion. Die Sprache wird verstärkt. Die Klappmaulpuppe macht ja was mit der Sprache. Ich habe früher sehr viel mit Marionette gespielt. Das wird mir die Marionette nicht geben.
Weil sie ist viel indirekter.
Genau, die ist viel indirekter. Es kommt darauf an, für was man die Puppe braucht. Aber da ich sehr viel mit Sprache oder mit schneller Reaktion arbeite, und bei der Marionette ist ja dann doch einfach dann die Physik im Weg.
Mhm. Deine Expertise hast du ja tatsächlich von einer Puppenspieler-Ikone, Neville Tranter, den du über La Strada kennengelernt hast. Das ist ein Festival
2003.
In Graz, ne? Was früher noch mehr den Schwerpunkt hatte auf Puppe. Kannst du so ein bisschen über eure künstlerische Beziehung da sprechen?
Ja, das war 2003. Da hat Neville sein Stück Frankenstein gespielt.
Ah, ja.
Wieder Frankenstein. Und ich muss kurz ein bisschen vorgreifen. Ich habe mit 5 Jahren zum ersten Mal Kontakt mit Puppentheater gehabt. Das war das Salzburger Marionettentheater. Mhm. Und das war für mich halt so ein Erweckungserlebnis. Oper und Marionetten, bam. Mhm. Und habe dann zum ersten Mal 2003, habe ich dann Neville gesehen mit Frankenstein. Und mein erster Gedanke war irgendwie nur, das ist ja doof, den sieht man ja die ganze Zeit. Und dann tut der auch nicht einmal Bauchreden, der steht daneben, redet, das sehe ich doch alles. So.
Dilettant.
Ja, so ungefähr. Also, wie gesagt, in purer Unerfahrenheit und absoluter Ignoranz habe ich mir das gedacht. Und ich weiß auch noch genau, am Ende des Stückes, ich bin ja dann voll reingekippt, und am Ende des Stückes war ich dann komplett irritiert darüber, dass sich nur Neville verbeugt. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wie kann denn das dazu kommen, dass ich diesen Gedanken habe, ja, wo ich ja gesehen habe, wie alles funktioniert hat. Ich habe immer gesehen, dass er zu der Puppe geht, sich die draufstülpt, dann mit der Puppe spricht und so. Und am Ende denke ich mir, wieso verbeugt er sich alleine? Und das hat mich so fasziniert. Mhm. Und das Gute war, ich habe mich dann auch schon gleich vorausschauend bei so einem Eintages-Workshop angemeldet bei ihm. Und das war lustig, weil das war eigentlich erst so ab 16 und ich war ja noch viel zu jung. Und ich habe mich dann einfach, also das war so, ich habe mich einfach älter ausgegeben. Das war auch lustig, den Michael Vogel kennt ihr vielleicht auch von Familie Flötz.
Familie Flötz Masken, die haben sich spezialisiert auf Masken.
Genau, und der war auch da und es gab nach diesem Workshop, gab es so eine kleine Präsentation, wo man halt so Szenen entwickelt hat. Und der Michael Vogel ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, falls ich das nicht professionell mache, dann sollte ich mir das ganz schwer überlegen. Da war ich dann irgendwie so, weil ich fand ja die Familie Flötz ganz großartig und habe mir die auch bei La Strada immer angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, na wenn der das sagt, der ist vom Fach, na da denke ich jetzt schon mal drüber nach.
Die Kraft der Puppe zu entdecken, besonders im Erzählen für Erwachsene, ist ein ganz besonderes Ereignis. Da tut sich eine Welt auf, die so schier unendliche Möglichkeiten beinhaltet und so eine ganz eigene Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit auf der Bühne mitbringt. Ne?
Und Wahrhaftigkeit ist
richtig,
das Wort.
Wahrhaftigkeit. Und die dockt so richtig archaisch und anarchisch an unsere Gefühlswelt an. Doch diese Orte, wo so eine Begegnung überhaupt stattfinden können, die sind rar. Mhm. Und du bringst mittlerweile die Puppe auch auf die großen Bühnen, schaffst also diese Orte auch für viele neue Menschen, bist aber eben ganz lang schon so einem ganz kleinen, sehr besonderen Theaterort verbunden, diesem Schubert-Theater in Wien. Und dort liegt mittlerweile der Fokus auf Puppentheater für Erwachsene. Und dieser Spagat zwischen großer Bühne und diesem ganz intimen Raum interessiert mich und deshalb stelle ich dir nun
die Frage der Kunstkollegin.
Wann und wo hast du begonnen, mit der Puppe für Erwachsene zu spielen? Wo hast du Freiräume für dich und die Puppe entdeckt? Und was für eine Rolle spielt das Schubert-Theater für deine künstlerische Entwicklung?
Die Antwort ist Schubert-Theater in voller Hinsicht. Ich war dort als Assistent. Ich habe eine Regieassistentin, der ich an der Grazer Oper hospitiert habe. Die hat dort ein Stück inszeniert im Schubert-Theater. Und ich habe für sie Assistenz gemacht.
War das damals auch schon Puppentheater?
Nein, nein. Das war 2007, April 2007. Ich weiß noch genau, da habe ich einfach aus lauter Spaß, weil ich einfach, ich hatte da auch einen Workshop bei Neville wieder gemacht und habe dann 2-3 Puppen gebaut und habe da Playback zu einem Lied von Georg Kreisler gespielt. Habe einfach so ein kleines YouTube-Video gemacht zu dem Lied Schlag sie tot. Mhm. Und das hat der damalige Direktor vom Schubert-Theater, der es auch immer noch ist übrigens, der Simon Meusburger, der hat das gesehen und hat dann gemeint, ah, das finde ich super, wenn du Lust hast, was mit Puppen zu machen, dann komm doch vorbei und probier mal was aus. Und ich dachte, okay, cool, ja, warum nicht? Ja, probieren wir es aus. Und dann habe ich ein Stück geschrieben und habe eben die Puppen dazu gebaut und habe das einfach mal ausprobiert. Und ich war ja der Meinung, das wird ein Flop, weil ich überhaupt nie die Idee hatte, dass ich selbst auf der Bühne stehen will. Ich bin dann eigentlich nur auf der Bühne gestanden, weil es niemand sonst machen wollte. Und hatte dann eine Kollegin, das war die Grafikerin vom Schubert-Theater, die Nelly Neumann damals. Es gab irgendwie keine Schauspielerinnen oder so, die da Interesse gehabt hatten. Und das war dann irgendwie so lustig, weil ich zum ersten Mal auf der Bühne stand, Nelly stand zum ersten Mal auf der Bühne und wir haben da einfach lustig vor uns hingeprobt, hatten bei den Proben irrsinnigen Spaß. Mhm. Und dann kam irgendwann ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja scheiße, jetzt müssen wir auf die Bühne damit. Jetzt müssen wir das vor Leuten zeigen, das ist ja schrecklich. Und es ist so lustig, jetzt im Nachhinein zu sagen, aber ich war da wirklich schüchtern. Ich habe richtig, richtig Angst gehabt davor. Und ich weiß noch genau, ich habe dann zum Simon gesagt, mach mal nur 3 Vorstellungen. Weil der Simon gemeint hat, mach mal so 8, 9. Nein, nein, mach mal nur 3. Weil weißt du, wenn es 3 sind, dann ist es mehr als eine, wenn es gut läuft. Und wenn es aber schlecht läuft, dann sind es auch nur 3. So. Und ich weiß noch genau, das war der 22., 23. und 24. Oktober 2008. Und das war wirklich lustig, weil ich war so überrascht, während des Stückes gab es immer wieder Szenenapplaus. Und ich habe das einfach so gar nicht fassen können. Und was auch lustig war, ich stehe überhaupt nicht gerne im Applaus. Das ist mir irgendwie unangenehm. Weil ich irgendwie, weil wir vorher geredet haben, die Puppe ist Schutzschild, wenn ich mit der Puppe spiele auf der Bühne. Und dann muss ich aber ohne Puppe hinausgehen. Mhm. Und das mag ich irgendwie nicht. Mache ich bis heute nicht. Mhm. Aber heute tue ich so, als würde es mir gefallen. Mhm. Aber damals gar nicht. Und es gibt ein Video von dieser allerersten Aufführung. Und ich gehe raus, ich mache mir nur und gehe wieder ab. und was ganz wichtig war, ich wurde damals im Zuge der Probensachen und so, wo ich gefragt wurde, was machst du so? Und ich wurde immer gefragt, wenn ich gesagt habe, ich mache Puppentheater, Kasperltheater für Kinder. So. Und deswegen hieß das Stück, das allererste, das ich gemacht habe, hieß Schlag sie tot, bitterböses Puppentheater für Erwachsene. Mhm. Und es hat wirklich viele Eltern nicht davon abgehalten, uns 4- oder 5-jährige Kinder da reinzusetzen. Und das Stück war, dieses Stück war das politisch Unkorrekteste, was ich je gemacht habe. Ich habe nämlich Zitate aus der U-Bahn gesammelt. Und zwar wirklich alles, was man so satirisch, richtig heftig, menschenverachtender Scheiß, politisch absurd. Und Schlag sie tot wurde lang gespielt. Wir haben die letzte Vorstellung 2016 oder 17 sowas gespielt, glaube ich. Und da war für mich ganz klar eben Schubert-Theater. Das war für mich ein Ort, wo ich einfach in der Praxis irrsinnig viel lernen konnte, wie ich einfach ganz viel über mich rausfinden konnte, über meine Arbeit, über die Puppen. Und das Schöne ist und was mich wirklich unglaublich glücklich macht, ist, in dieser Zeit, 2010 ist zum Beispiel die Inszenierung von der Herr Karl rausgekommen im Schubert-Theater. Das haben wir dann lange am Burgtheater gespielt. Das spielen wir im ganzen deutschsprachigen Raum. Zavril, dieses Stück, das ist rausgekommen im kleinen Schubert-Theater. Also diese Produktionen.
Irre, ja.
Und ich finde es einfach so schön, dass aus einem kleinen Schubert-Theater, wo die Bühne 6x6 Meter circa ist, mehr ist es nicht, 70 Plätze. Und die gleiche Inszenierung, also das, was wir damals gemacht haben, das spielen wir im Deutschen Theater in Berlin.
Ja, jetzt eben gerade im Deutschen Theater in Berlin oder Burgtheater. Also das ist ja wirklich was ganz Besonderes, von diesen kleinen Bühnen auf einmal so rumgereicht zu werden. Wie ging sowas los?
Ich glaube einfach, dass, also ich kann das jetzt nur für Österreich sagen, aber ich weiß, dass in Österreich einfach die Kraft der Puppe ganz schwer unterschätzt wurde. Mhm. Und man sich das gar nicht vorstellen konnte, was Puppentheater eigentlich kann.
Ist es anders jetzt?
Ja.
Wie ist es passiert? Also welchen Stellenwert hat das jetzt?
Ich glaube, also ich generell, das ist aber eine Theorie, die ich habe. Ich glaube, und das hat die Katja Spieß so wunderbar gesagt im Podcast.
Katja Spieß ist die Leiterin vom FITZ in Stuttgart, Figurentheaterzentrum in Stuttgart. Und wir werden sie auch im Rahmen von Hände hoch bald interviewen.
Dann da bitte einen ganz lieben Gruß.
Machen wir.
Die mag ich sehr. Und die hat das so klug formuliert. Die hat gemeint, immer wenn das Theater in einer Transformation ist, also wenn sich etwas wandelt, dann kommt das Theater immer schnell in so eine Art Sackgasse und dann greift man zur Puppe, weil die Puppe einfach es schafft, alles auf der Bühne sichtbar zu machen und auch das, was eigentlich gerade verpönt oder gecancelt ist oder wo man zu viel Angst hat. Das kann man mit der Puppe machen, weil man sie auch gleichzeitig immer brechen kann.
Und sag mal, hilft dir so ein Ort wie das Schubert-Theater, oder was heißt hilft, aber es ist ja so ein Ort, wo du so ganz radikal vielleicht auch deine Themen auf die Bühne bringen kannst oder das, was dich interessiert. Was für Themen packst du da im Schubert-Theater an und was lebst du aus, wenn du große Opern inszenierst, was du ja tatsächlich überall im deutschsprachigen Raum tust?
Das würde ich gar nicht so unterscheiden. Das gilt generell für mich, und das war im Schubert-Theater so, das ist jetzt aber auch an den anderen Theatern, das war auch natürlich ein Prozess, es war nicht immer so. Im Schubert-Theater war es von Anfang an so, wenn ich da was machen wollte, habe ich es gemacht. Da gab es immer ein ganz großes Grundvertrauen. Und jetzt ist es für mich auch so, also das habe ich zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit der Iris Laufenberg, die ich über alle Maßen schätze.
Neue Intendantin vom DT.
Genau. Und
früher in Graz.
Ne? Genau, das war in Graz schon so. Die Iris ist eine der wenigen IntendantInnen, die mir 100% von Anfang an freies Spiel gelassen haben. Die einfach gesagt hat, ich vertraue dir, sag mir, was du brauchst. Da sind auch wirklich, also The Hills Are Alive mit Neville Trenter, das ist rausgekommen. Das Stück Böhm ist rausgekommen. Und das waren jetzt auch zum Teil auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt Projekte. Also ich hätte es sogar verstanden, wenn sie es IntendantIn gesagt hätte, du, ich hätte vielleicht lieber was, wo ich mit unserem Ensemble was machen kann oder so. Weil es ist ja wirklich ein Soloprojekt geworden und wurde aber eine volle Produktion des Schauspielhauses Graz. Und ich hatte nie das Gefühl, ich bin eingeengt. Und das macht natürlich dann auch was mit einem, weil je mehr Vertrauen man bekommt, so geht es mir eben, umso besser will ich natürlich dann auch das Stück machen oder umso mehr Verantwortung oder so mehr Verbundenheit fühle ich ja dann auch zu dem Theater. Und deswegen freut es mich auch noch so irrsinnig, dass ich diese Produktionen, die absolute Herzproduktionen sind, dann auch noch ans DT mitnehmen darf.
Sag mal, hilft dir das, Spieler zu sein als Regisseur?
Zu 100%, ja. Zu 100%. Also ich kenne das einfach jetzt, wenn ich Spieler bin und ich arbeite mit einer Regie, man kennt das ja, alle haben die besten Absichten, aber manchmal kommt ein Feedback, das nichts nützt oder vielleicht sogar schadet. Und mir hilft das ganz, ganz stark, wenn ich eben Regisseur bin, frage ich mich auch immer, was würde mir jetzt an dieser Stelle, was würde ich jetzt brauchen? Ich glaube auch, dass mir das viel mehr Vertrauen gibt als Regisseur in die Spielerinnen und Spieler, dass sie selbst was entwickeln.
Du hast dir deine Ausbildung quasi zusammengesucht, ne? Du hast die eine Sache studiert, Musiktheater, Regie in Wien, richtig? Und Workshops, wie es ja viele PuppenspielerInnen auf der ganzen Welt machen, sich ihre Ausbildung über Workshops bei MeisterInnen quasi zusammensuchen. Lehrst aber jetzt in Graz an der Schauspielschule einen Puppenspielkurs.
Ja, genau.
Gibt es denn bald eine Puppenspielabteilung in Österreich? Weil, so wie ich es verstanden habe, gibt es keine in Österreich.
Nein, die gibt es gar nicht. Und das finde ich auch ganz, ganz schade. Ob es das geben wird, weiß ich nicht. Aber ich wäre absolut dafür. Absolut.
Was bräuchte es? Was fehlt denn in Österreich gerade noch, wo man sagen müsste, ey, da könnte so eine Initiation stattfinden für einen eigenen Studiengang?
Das müsste von staatlicher Seite her, müsste das existieren, so wie es ja hier existiert oder in Stuttgart zum Beispiel. Das ist ja, ich finde es eigentlich ja, ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich, dass es in Österreich das gar nicht gibt. Ich muss es ganz klar sagen, wie es ist.
Kannst du dir das vorstellen, irgendwann so Abteilungsleiter von einer Puppenspielabteilung zu sein?
Es würde mich freuen, ehrlich gesagt. Ja.
Schön. Also Leute, ihr habt es alle gehört.
Also vielleicht noch nicht jetzt sofort, weil ich jetzt einfach viel inszenieren werde, aber ich glaube, für später würde mich das wahnsinnig freuen. Ich glaube, dass das Theater gerade im Moment, ich sage es diplomatisch, in einer Transformation ist. Oder man kann auch sagen, ich finde, es ist in einer schrecklichen Sackgasse gerade. Und ich glaube, dass die Puppe ein ganz großer Lösungsansatz wäre.
Was ist die Sackgasse?
Naja, wir legen im Moment viel mehr Energie drauf, Diskussionen zu vermeiden. Wir versuchen gerade im Moment nirgends anzuecken. Die Theaterabende, die mir viel bedeutet haben oder die was mit mir gemacht haben, waren die, wo ich irritiert war oder wo ich immer wieder drüber nachdenken musste, weil mich das in meinem Denken ein bisschen erschüttert hat oder wo ich mir gedacht habe, wie kann man das sagen oder wie kann man so. Aber wenn ich jetzt immer nur Theater habe, wo ganz vorsichtig immer nur gewisse Dinge oder so, es wird ganz viel Energie drauf gelegt, was man nicht darf. Mhm. Und das nervt mich, weil ich finde, auf der Bühne muss man alles dürfen. Ich sage immer das ganz banale Beispiel von Rauchen auf der Bühne. In Österreich ist es verboten, sogar zu imitieren. Also wenn ich jetzt ein Holzstöckchen gelb und weiß anmale, ich bin selber nicht Raucher. Also ich bin absolut dafür, dass öffentlichen Räumen und bei Arbeitsplätzen, dass es nicht geraucht wird. Aber auf der Bühne nicht. Ich finde, auf der Bühne muss es, weil wenn ich jetzt sage, aus Brandschutzgründen, ja, aber der spielerische Vorgang muss da sein. Und das Zweite ist, eine große Angst vor Emotionen auf der Bühne, die um sich greift. Und man sofort Angst hat vor, und ich sage das unter Anführungszeichen, Kitsch. Wenn es dann heißt, na, das menschelt zu viel oder so. Das ist, und ironische Distanzierung. Ich finde, ironische Distanzierung ist der schleichende Tod des Theaters. Sag ich, das ist meine Meinung, aber ich sage das ganz, ganz klar. Und die Puppe erlaubt uns aber, komplett wahrhaftig zu sein, ja, in der Emotion. Und wir können uns trotzdem brechen. Aber wir müssen es nicht ironisch distanzieren.
An dieser Stelle übergeben wir jetzt den Gesprächsstaffelstab an unsere Studierenden. Och. Wir haben nämlich unsere kleine Lostrommel wieder mit dabei.
Okay.
Auch in Staffel 2. Das ist ein Glas voller Fragen aus unserer Studierendenschaft an dich, lieber Nikolaus. Mhm. Vielleicht möchtest du ja eine Frage daraus einmal ziehen.
Ja, sehr gerne.
Die Frage aus der Studierendenschaft.
Na, dann öffne ich mal das Glas. So. Jetzt habe ich was gefunden. Das ist aber eine lange Frage. Du verwandelst dich in eine Klappmaulpuppe, die genau wie du aussieht, nur als Karikatur, äußerlich als auch charakterlich. Was ist das, was bei den ZuschauerInnen am meisten im Gedächtnis bleibt? Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Wahrscheinlich plappert die Puppe dann viel zu viel und hat Hasenzähne.
Okay, das ist äußerlich und charakterlich.
Ja, sie plappert viel zu viel, ich rede wahnsinnig gern. Und wenn ich mal anfange, dann kommt man schwer dazwischen. Das kann sein.
Magst du noch eine ziehen?
Ich zieh noch eine. So. Hat dir als Musiktheaterregisseur vor der Begegnung mit der Puppe etwas auf der Bühne gefehlt? Ja, ich glaube einfach wirklich das, was die Puppe schafft, diese unmittelbare Emotion, das finde ich ist etwas und die Lust am Theater. Ich finde ja, für mich ist ja die Puppe die Höchstform der Behauptung und die stärkste Kraft am Theater ist die Behauptung. Und, ob das jetzt ein Objekt ist, ob das eine Puppe ist oder ob da ein Sessel auf der Bühne steht und mir wird eingeredet, ist ein wahnsinnig prunkvolles Schloss und ich glaube das, das ist für mich die Magie und ich glaube, das ist es.
Es ist dieses Kofabulieren, ne? Man tippst ein bisschen die Fantasie an von der Person, die vor dir sitzt und dann wird man zusammen so...
Ganz genau.
Ring ist da.
Ganz genau. Und davon will ich mehr.
Also du inszenierst im deutschsprachigen Raum, bist Hausregisseur an einer deutschen Bühne. Du bist natürlich in vielen Genres unterwegs und du verbindest die miteinander. Und mich interessiert jetzt, wie du das eigentlich aufgebaut hast und wie eins zum anderen kam. Deshalb kommt an dieser Stelle...
Die Frage des Kulturmanagers.
Wie baust du an deinem Netzwerk? Wie entwickelst du künstlerische Verbindungen und Partnerschaften in Österreich, im deutschsprachigen Raum und eben auch seit neuestem darüber hinaus?
Ja, das passiert eigentlich eher. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, das ist jetzt aktiv irgendwie gekommen, sondern ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, wo will ich hin? Also es passiert mir einfach. Am Anfang war das natürlich schon, ich sage immer, das war so eine Etablierungsphase, da hat man bei vielen Projekten für eine Schandgage das gemacht. Aber auf der anderen Seite war es auch cool, weil man natürlich ein bisschen eine Reichweite bekommen hat oder man wurde gesehen. Aber es war zum Beispiel so, ich habe bei einem Projekt mitgemacht, das war Ganymede Boarding, das war im Kunsthistorischen Museum von der Jacqueline Kornmüller. Das waren 16 Gemälde und da haben dann Autorinnen und Autoren haben dazu Texte geschrieben und Paulus Hochkötterer hat sich ein Bild ausgesucht, das gleiche, das ich ausgesucht habe. Das war die Entführung des Ganymede von Correggio. Und da habe ich dann einen Text von ihm gespielt. Davon war er so begeistert, dass er dann daraus ein ganzes Theaterstück gemacht hat. So habe ich Paulus Hochgatterer kennengelernt. Mhm. Daraus ist ja dann auch wirklich eine große, wunderschöne Zusammenarbeit und Freundschaft geworden. Dann hat mich der damalige Chefdramaturg vom Burgtheater hat mich in dieser Produktion gesehen. Dann habe ich am Burgtheater, haben die Shakespeare-Sonette gemacht und sind irgendwie, waren irgendwie in einer Sackgasse, wussten nicht, wie es weitergeht. Und dann hat irgendwann Matthias Hartmann gemeint, Puppe. Ja. Dann,
Transformation, so
genau, geht's weiter. Dann wurde das ein total schöner Abend irgendwie. Dann war ich plötzlich in Wien. Das war auch so lustig. Das war, das Wiener Publikum ist ja auch, ich lieb's, aber es ist auch lustig.
Warum?
Naja, da war ich dann im Burgtheater, habe da eine Produktion gemacht, die, also ich habe sie wirklich geliebt, aber ich habe zur gleichen Zeit auch Zavril vorbereitet und mein Fokus war bei Zavril. Und wie ich dann im Burgtheater gespielt habe, sind dann plötzlich, ist Burgpublikum ins Schubertheater gekommen, die dann auch so Kommentare gesagt haben, na also, da sie jetzt ja am Burgtheater spielen, wissen wir ja, dass es gut ist, weil sonst wird man nicht in so eine kleine schmutzige Bühne kommen.
So, ja. Schmutzig.
Und das ist halt, so ergibt es das eine zum anderen dann mit der Arbeit mit Friedrich, da sind so viele schöne Sachen passiert. Also zum Beispiel, es gibt in Österreich so ein Curriculum Zeitgeschichte und das ist für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Richterinnen und Richter, die müssen verpflichtend sich mit dem Fall von Friedrich Zavril auseinandersetzen. Und wie Friedrich noch am Leben war, hat er selber einen Vortrag immer gehalten. Seit er tot ist, hat das Stück diese Funktion übernommen.
Ach, wow.
Solche Sachen. Und das Schöne ist, im Juni spiele ich jetzt dann für die Staatsanwaltschaft Graz spiele ich dieses Stück und da wird dann auch die jetzige Justizministerin wahrscheinlich kommen und so. Also es sind so Sachen, die sich ergeben, die einfach irgendwie voll schön sind oder es geht irgendwie so aus dem Theater auch hinaus, dorthin, wo es wirken soll.
Ja. Und das ist also mich freut es gerade, wie du es beschreibst, dass das eben kein technischer Vorgang ist. Man kann nicht, ne, wie aus der Perspektive des Kulturmanagements, man macht es dann so und so und so. Aber trotzdem frage ich mich natürlich, also du beschreibst ein bisschen, als wären es immer so Zufälle gewesen. Und ich frage mich, gibt es den Zufall wirklich oder sind nicht die Begegnungen, dass weitergereicht werden und neue Entdeckungen machen, sind das nicht auch Ergebnisse eines guten Selbstmarketings?
Ja, bestimmt auch.
Gab es irgendwo so einen Hebel eigentlich?
Hebel?
Naja, so ein Hebel für, jetzt geht's los tatsächlich, also jetzt kommen die Nachfragen, das war so die Zündung.
Das ist auch schleichend gekommen. Es gab dann irgendwann einen Punkt, wo ich dann wirklich dringend lernen musste, auch abzusagen. Weil es einfach zu viel wurde. Man liebt das ja, ne? Und dann kriegt man so tolle Anfragen und dann sind da Leute, die begeistert sind von deiner Arbeit und das freut einen ja dann auch sehr. Und dann sind da Projekte im Raum, wo man sich denkt, ja, das wollte ich immer schon mal machen. Aber dann merkt man halt irgendwann, ja, so 7 Stunden Schlaf muss man schon auch haben. Und wenn dann zu viel ist, verliert man die Freude ein bisschen. Das war ein schwieriger Prozess. Und meine Mutter hat da was sehr Kluges gesagt. Also meine Eltern machen für mich auch die Organisation. Also meine Mutter macht die Termine und mein Papa verhandelt.
Die einen für den Kalender und der andere macht die Verträge.
Genau. Und meine Mutter hat dann irgendwie so gemeint, weil ich war da irgendwie betrübt, weil sich irgendwas nicht ausging. Und ich habe natürlich auch schon irgendwie gespürt, ja, das kann ich nicht stemmen, aber ich würde so gerne stemmen. Und war dann richtig frustriert. Und dann sagt sie, du weißt du was, wenn die wirklich mit dir arbeiten wollen, dann werden sie es ein Jahr später auch wollen. Und wenn sie jetzt beleidigt sind, weil du jetzt nicht kannst und das ihnen genau begründest, dann sind das auch nicht die Leute, mit denen du arbeiten solltest. Und das ist ein unglaublich gutes Feedback oder eine gute Gedankenschiene gewesen, die ich auch nach wie vor eigentlich total verinnerlicht habe, wo ich mir wirklich denke, wenn Leute mit dir arbeiten wollen und du sagst, ich bin bis 2027 voll, aber danach hätte ich Zeit und die sagen, passt, machen wir. Oder wenn jemand sagt, nee, dann halt nicht. So, dann denke ich mir, okay, dann hat es eh nicht gepasst.
Ja, ja.
Hey, sag mal, die Sache mit deinen Eltern interessiert mich auch. Es ist ungewöhnlich.
Ja.
Arbeitest du schon immer mit denen zusammen? Mhm. Kam das irgendwann? Was war das für ein Moment, dass du sagst, hey, das hilft? Wie können wir miteinander umgehen, dass das wirklich irgendwie professioneller Rahmen ist? Ist ja auch Familie.
Ja.
Wie geht das?
Das war, wie mein Vater in Pension gegangen ist. Da habe ich das dann ziemlich allein noch vor alles gemacht. Das war zum Teil furchtbar, weil ich dann irgendwie, ja, Doppelbuchungen und so, also das ist schrecklich. Und dann war mein Vater dann irgendwie gemeint, du, beruflich habe ich auch immer verhandelt, ich kann dir da helfen und probieren wir das mal aus. Und so ging es los und die Mama hat dann irgendwann, sie ist dann auch in Pension gegangen und hat die Termine übernommen und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ein unglaublich gutes Verhältnis zu meinen Eltern, also das ist wirklich, das ist total schön und ich freue mich auch irgendwie, dass sie auch so eine Freude haben oder da auch so reingerutscht sind in diese ganze Welt.
Ersetzen die beiden eigentlich eine Agentur?
Teilweise schon, ja genau. Also es gibt für Oper und so, da gibt es schon jemanden und so, aber so die Theatersachen, das machen meine Eltern.
Welchen Stellenwert hat eigentlich so für deine Arbeit, auch für deinen Erfolg vielleicht oder so deine Reichweite, Social Media? Muss man das bedienen? Ist das Pflicht?
Ja, das ist so eine Sache. Also ich mag es ja nicht so gern. Ich glaube überhaupt generell, dass die ganzen Social Media, das ist ein ganz, ist ein zweischneidiges Schwert. Die Vorteile, die es bietet, werden für mich von viel größeren Problemen überschattet, weil die dazu da sind, eine Wahrheit zu erschaffen, die keine ist. Das geht für mich schon los mit diesen Filtern, die so ganz subtil die Haut glatt machen oder ein bisschen so das Gesicht schmäler machen, die Augen größer machen, ohne dass es irgendwie gekennzeichnet wird, das dann mittlerweile bei jungen Menschen schon zu körperdysmorphen Störungen führt. Also das ist ja wirklich gruselig, sowas. Und so ist es auch ein bisschen irgendwie, finde ich, im Kulturbereich, wenn ich dann schon höre, dass dann Leute gecastet werden in Ensembles, weil sie so und so viel Follower haben. Ich glaube nicht, dass die Zahl der Follower irgendwas aussagt. Ich denke mir, ich benutze das für mich als Werbetool.
Ja. Fütterst du es selber?
Ja, deswegen ist es auch so, wie es ist. Ich meine, ich kann schon verstehen, Werbung ist immer wichtig. Also ich arbeite zum Beispiel immer, wenn ich irgendwo in einem Haus bin, arbeite ich immer sehr gern und stark mit der PR-Abteilung zusammen, weil ich einfach weiß, zu Theater gehört auch Werbung. Wir müssen einfach das Publikum kriegen.
Ja.
Hey, das ist ein sehr interessanter Gedanke, den man ja oft auch, wenn man als Team an ein Haus kommt, total vernachlässigt, weil man ist so in diesem
ja,
Ding
aber
drin.
Ja, aber man will ja auch, dass es Leute sehen. Und deswegen bin ich immer, also wenn dann irgendwie, ja, da machen wir was für Instagram oder da machen wir eine kleine Werbung oder da ein Interview oder so weiter, da bin ich dabei, weil das finde ich ist wichtig. Das ist auch, wir stehen in der Öffentlichkeit und wir müssen ja auch unser Publikum anlocken.
Wir haben ja auch eine ganze Menge Regisseure und Regisseurinnen, die jedes Jahr so an dieser Schule absolvieren und dann jung so ins Berufsleben starten. Und wenn man dann so eine erfolgreiche Biografie wie die deine liest, dann liest man da auch eine ganze lange Liste von Preisen, die du so abgeräumt hast. So mehrfacher Nestroy-Preisträger. Du hast Grünschnabel gewonnen, einen Preis für den Puppennachwuchs, im Puppentheater-Nachwuchs. Ist das vielleicht auch, weil mich interessiert jetzt der Hebel nochmal, also ist das vielleicht auch so ein Hebel? Braucht man das, die Preise wichtig? Was können die oder wen interessieren die?
Da gibt es von den Monty Python so ein großartiges Zitat zum Thema Preise. Und zwar, da haben die irgendeinen ganzen großen Preis gekriegt, an der Spitze ihrer Karriere, und dann haben sie gesagt, ja, vielen Dank für den Preis, wir bräuchten ihn jetzt eigentlich nicht mehr, aber vor 10 Jahren hätten wir ihn gebraucht.
Also wirst du engagiert, weil du Preise gewonnen hast?
Ich glaube nicht.
Spürbar?
Nein, also ich muss sagen, was ich bemerkt habe, war, das klingt jetzt alles so schön und gut, aber im Lauf meiner Karriere gab es natürlich auch viel Frust. Und zwar über Berichterstattung. Das ist zum Beispiel wirklich
Puppen
so ein Thema.
Lassen.
Ja, genau. Ich will es schon gar nicht mehr hören. Oder er zieht die Fäden. Es gab immer solche unseligen Diskussionen, man macht ein neues Stück und es ist richtig cool, eben wie Zavril zum Beispiel, wo man ja heute weiß, was das für ein Stück ist, ne? Und dann schreibt man Zeitungen an und dann kommt meistens gar keine Antwort oder es kommt, ja, passt auf, ihr habt nur 70 Plätze, das bringt einfach nichts, wenn wir bei euch schreiben. Dann denke ich, aha, danke, gut, werden wir uns merken. 2012 haben wir alle den Nestroy-Preis bekommen für Zavril.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, ich halte jetzt nichts von so großen Preisen, weil das ist auch immer eine eigenartige Sache. Ich bin bei sowas immer so ein bisschen Schaum gebremst. Ich freue mich aber, habe mich irrsinnig gefreut, dass es für dieses Stück passiert ist, weil das einfach, Friedrich war dabei. Das war am Anfang schon so, da musste ich dann diskutieren, dass wir für Friedrich eine Karte kriegen für die Preisverleihung. Und dann habe ich auch gesagt, tut mir leid, ich gehe nicht hin, wenn der nicht hingeht. Ich meine, das ist seine Lebensgeschichte. Wenn der keinen Sitzplatz kriegt, und zwar bei uns vorne, dann gehe ich nicht. So, da haben wir aber dann gekriegt und über den Preis habe ich mich total gefreut. Der hat uns auch, und das glaube ich war die einzige Funktion dieses Preises, der hat uns Presse gebracht. Also das Stück hat einfach eine Reichweite bekommen.
Ja.
Alle anderen Preise, also alle anderen Nestroy-Preise, ich habe ja zweimal noch den Publikumspreis, was mich auch sehr freut, weil das war für mich eigentlich die einzige Kategorie, die ich wirklich, die nichts mit den Kritikerinnen und Kritikern zu tun hatte, sondern das ist vom Publikum und ich mache auch das Theater fürs Publikum und das hat mich auch gefreut, aber ob man jetzt einen oder drei hat, ist eigentlich komplett egal. Das klingt jetzt so hoffentlich nicht jetzt so arrogant, wie ich jetzt gedacht habe, dass es rüberkommt, aber es spielt keine Rolle. Und ich mache mir auch nicht so viel draus, muss ich ehrlich sagen. Worüber ich mich zum Beispiel sehr gefreut habe, es gibt diesen Preis, über Grünschnabel habe ich mich sehr gefreut,
ja.
Das war auch schön. Und dann eben den Wolfgang Swoboda-Preis für Menschlichkeit im Strafvollzug. Das war recht ungewöhnlich, dass dass dieser Preis für Zavril gekommen ist, aber irgendwie thematisch kann man es herleiten, aber das hat mich zum Beispiel auch sehr gefreut.
Lieber Nikolaus, bevor wir in die letzte Fragerunde einmarschieren, machen wir noch einen kurzen Zwischenstopp in einer Rubrik, die nennt sich Tipps und Tricks, weil wir sammeln hier auch für unsere Zuhörerschaft da draußen, das sind Studierende oder auch KünstlerInnen, einfach Tipps und Tricks, wie man so mit bestimmten Dingen umgeht. Das ist ja auch manchmal vielleicht gar nicht so einfach, eine Art auch Botschafter der Puppe zu sein im eigenen Land und gegen das Klischee Kindertheater anzugehen. Die ein oder andere Durststrecke gab es auch bei dir, habe ich jedenfalls irgendwo in einem Interview von dir gelesen. Nun stehst du hier etliche Preise später, wir haben es gehört, und bringst die Puppe auf die großen Bühnen, trägst also auch einen großen Teil zum Imagewechsel der Puppe bei. Wie hält man aber diese Durststrecken durch? Was sind deine Tipps und Tricks, um zwischendrin nicht zum Beispiel zu wechseln in die Konditorei oder ins Büro?
Naja, manchmal muss man das vielleicht. Aber man darf halt seine, oder man sollte irgendwie seine Leidenschaft nicht verlieren. Also, ich meine, ich stelle mir das jetzt ehrlich gerade irgendwie gar nicht so schlecht vor, in eine Konditorei zu wechseln. Aber das ist einfach so, weil ich einfach...
Sehnsuchtsort Konditorei, ja, also doch.
Ja, jetzt denke ich eher so an die Mehlspeisen. Aber nein, jetzt ganz ernsthaft gesagt, das kann natürlich immer passieren. Also gerade die Theaterbranche, es ist schwierig. Ich habe schon auch erlebt, dass du dann komplett für lächerlich gehalten wirst, weil du mit Puppen arbeitest oder so. Und ich war irgendwie immer, ich hatte so eine... immer in mir drin so eine Grundüberzeugung, dass das so passt und dass das so stimmt. Und ich glaube, man muss auf den inneren Kompass hören. Das ist also, so habe ich es gemacht. Mhm. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht jetzt große Überlebenstipps geben, aber ich glaube einfach, man muss auf seinen inneren Kompass hören. Und wenn man von sich überzeugt ist, dass man das schafft, dann wird das schon auch einen Grund haben. Und dann gibt es auch noch immer so gewisse Menschen, denen man vertraut, und wenn die auch der Meinung sind, also die einen gut kennen, also es, dann ist das auch immer ein Indiz. Also auf die Menschen hören, mit denen man stark verbunden ist.
Wichtige Tipps, vielen Dank dafür.
Super, danke. Ja, dann biegen wir ein auf die Zielgerade. Und du gibst den Staffelstab weiter in Form einer Frage an unseren nächsten Gast, beziehungsweise unsere nächsten Gäste. Mhm. Denn wir reisen zu einem ganz besonderen Jubiläum. Das Puppentheater Halle wird 70 Jahre alt.
Und die besuchen wir zur Folge 12 von Hände hoch. Und zu diesem 70-jährigen Jubiläum gibt es eine Festwoche in Halle und eine große Open-Air-Inszenierung mit einer riesengroßen, meterhohen Gulliver-Puppe.
Wow.
Und wir werden mit Teilen der Leitung und dem künstlerischen Team dort sprechen, auch der Produktion. Diesmal sogar live vor Publikum, das erste Mal. Und wir nehmen quasi deine Frage als Staffelstab mit in die nächste Folge.
Hast du eine Frage an das Hallenser-Team? Dann kommt hier
die Frage an den nächsten Gast.
Mich würde interessieren, wie findet ihr Nachwuchs bei den Spielerinnen und Spielern? Geht ihr da auf die Suche? Kommen da Bewerbungen oder beides? Und was ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die eine Spielerin, ein Spieler besitzen und mitbringen müsste?
Ah, super Frage. Vielen Dank, Nikolaus. Die nehmen wir sehr gerne mit nach Halle.
Ja.
Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen Dank, lieber Nikolaus. Das war super schön gewesen mit dir.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat auch voll Spaß gemacht.
Ja, sehr schön.
Hast du eigentlich noch eine Programmempfehlung für uns? Was können wir von dir sehen? Wo findet man deine Termine?
Also auf meiner Homepage, das ist www.nikolaushabian, zusammengeschrieben.com.
Die verlinken wir auch nochmal in der Infobox.
Auf jeden Fall.
Tja, und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hände hoch verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und ein Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt den Social-Media-Salat, einmal alles mit allem bitte.
Und wenn ihr mehr von Puppe wollt, dann kommt zu den Vorspielen und Fundusführungen der Puppe an der Busch. Alle Infos findet ihr auf der Website der Hochschule. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Dort stehen auch alle Infos für ein Studium der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch.
Und schreibt uns auch gern Wünsche, Feedback und Anregungen etc. nehmen wir gern entgegen per Mail unter presse@hfs-berlin.de, Stichwort Hände hoch.
Teilt, hört weiter und abonniert uns auf Spotify.
Genau. Und hey, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Das war ganz fantastisch.
Vielen, vielen Dank.
Ja.
Komm bald wieder.
Mhm, gern.
Und wir sehen uns bestimmt bei einer deiner nächsten Shows. Mach's gut. Ihr da draußen macht's auch gut.
Wir hören uns wieder zur nächsten Folge von
Hände hoch. Hey.
Klasse.
Wie spät haben wir es denn jetzt?
13.10 Uhr.
Na, perfekt. Man muss es ja, wenn, richtig bestellen. Und zwar muss man sagen, Eitrige.
Ja.
Mit am Bugel.
Was ist das?
Das ist ein Scherzelbrot. Dann ein Krokodil und ein 16er Hülsen.